läuft das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Jens Riva.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Guten Abend.
Dass mittlerweile etwa ein Sechstel unseres Strommixes aus Solarenergie besteht, das hat auch damit zu tun, kleine Solaranlagen auf privaten Hausdächern. Die galten bislang als Erfolgsmodell. Kein Wunder, kann man einerseits einen persönlichen Beitrag zur Energiewende und zum Klimaschutz leisten und andererseits rechnet sich Photovoltaik oft auch. Da ist zum einen der Eigenverbrauch von selbsterzeugtem Strom, wodurch man weniger teureren Strom einkaufen muss. Seit gut 3 Jahren sind PV-Anlagen und ihre Installation zudem von der Mehrwertsteuer befreit. Und dann gibt es ja noch die Einspeisevergütung, die einem 20 Jahre lang überschüssigen und ins Netz gespeisten Strom bezahlt. Diese Vergütung, die sinkt zwar kontinuierlich, aber sie war für viele, die über eine solche Anlage nachdachten, ein Argument, das künftig komplett wegfallen soll. Jannik Penz.
Auf dieses Haus in Rheinland-Pfalz soll eigentlich eine Solaranlage. Eigentümer Manuel Decker hat sich das fest vorgenommen. Nun aber ist er verunsichert, denn die staatliche Förderung könnte es bald nicht mehr geben.
Da muss ich jetzt schon noch mal in den Familienrat gehen, ob sich das betriebswirtschaftlich dann wirklich lohnt oder ob unser grüner, nachhaltiger Motivationsfaktor so groß ist, um das trotzdem noch durchzuziehen.
Bislang werden kleine Solaranlagen mit festen Einspeisevergütungen staatlich gefördert. Wer zum Beispiel ein System mit maximal 10 Kilowatt Leistung in Betrieb nimmt, erhält etwa 12 Cent pro eingespeister Kilowattstunde. Doch genau das könnte sich bald ändern. Das Bundeswirtschaftsministerium plant, die Einspeisevergütung für neue Anlagen zu streichen. Das geht aus einem Entwurf hervor, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Wer sich also eine neue Solaranlage zulegt, hätte keine Garantie mehr, dass der erzeugte Solarstrom auch gewinnbringend eingespeist wird.
Die Einspeisevergütung ist halt schon ein Bestandteil, der auch eine Finanzierung dann rund macht, weil jeden Monat eine klare Liquidität reinkommt.
Nun ist die Empörung groß. Umweltverbände, die Solarbranche und auch die Grünen im Bundestag werfen der Wirtschaftsministerin vor, die Energiewende zu gefährden.
Frau Reichel will ja den Menschen die Förderung für ihre Solaranlage auf dem eigenen Dach streichen. Und ich frage mich immer, was hat die eigentlich gegen die Menschen in unserem Land? Weil sie macht den Leuten das Leben einfach überall schwerer. Und hier ruiniert sie die erfolgreichste Form der Energiewende, nämlich da, wo die Bürgerinnen und Bürger mitmachen können. Und das finde ich absolut fatal.
Am Mittag tritt Wirtschaftsministerin Reichel bei einem Termin in Zürich vor die Presse. Auf Nachfrage der ARD will sie sich nicht zu den Vorwürfen äußern.
Insofern möchte ich die Pressekonferenz auch nicht für innenpolitische Themen nutzen, sondern wir bleiben bei den hier aufgerufenen Themen.
Dass Reichel die Solarförderung generell für überflüssig hält, ist allerdings kein Geheimnis. Mehrfach hatte sie in den vergangenen Monaten Änderungen angedeutet.
Wer sich heutzutage eine Solaranlage aufs Haus schraubt, braucht vielleicht nicht mehr zwingend eine Förderung. Das ist jetzt schon wirtschaftlich und kosteneffizient.
Eine Rechnung, die Reichel aber ohne die SPD gemacht hat. Der Koalitionspartner will die geplanten Kürzungen nämlich nicht absegnen.
Solche Kürzungen sind nicht geeint. Wir können das auch nicht mittragen. Ich finde es auch sehr bedauerlich, dass solche Vorhaben in einem Referentenentwurf zu finden sind. Ich kann nur dringend dazu raten, einen solchen Entwurf noch mal zu überarbeiten.
Trotz der Kritik treibt Reichel ihre Pläne nun schnell voran. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios will sie den Entwurf noch im kommenden Monat im Kabinett verabschieden. Für Manuel Decker wäre das schlecht. Ohne die Förderung könnte es gut sein, dass er auf den Bau seiner Solaranlage verzichtet.
Ja, und über diesen möglichen Wegfall der Einspeisevergütung für kleine Photovoltaikanlagen habe ich vor der Sendung mit Leon Hirt gesprochen, Professor für Energiepolitik an der Hertie School in Berlin, der auch verschiedene Unternehmen und Institutionen berät, unter anderem auch das Bundeswirtschaftsministerium. Guten Abend, Herr Hirt.
Guten Abend.
Die Photovoltaikanlage auf dem eigenen Hausdach gilt als Erfolgsmodell. Wird sie jetzt womöglich Opfer, wenn man so will, ihres eigenen Erfolgs?
Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Also die Regierung plant jetzt die Förderung für kleine Anlagen, kleine Solaranlagen, also zum Beispiel auf den Dächern von Eigenheimen zu streichen. Und da kann man schon erwarten, dass der Zubau deutlich zurückgehen wird.
Aber wir haben es ja in der jüngsten Vergangenheit erlebt, wie emotional es hierzulande wird, wenn Förderungen dann eben plötzlich gestrichen werden. Das heißt, Stichwort E-Autos. Wäre da so ein stufenweises, langsameres Auslaufen nicht hilfreicher als so ein abrupter Förderstopp, damit es eben nicht weniger wird, wie Sie befürchten?
Also das ist ja noch nicht entschieden. Das ist ein Vorschlag aus dem Wirtschaftsministerium. Wie sich die Regierung entscheiden wird, das weiß ich natürlich auch nicht. Das werden wir sehen. Man muss dazu sagen, es geht ja nur um ganz kleine Solaranlagen, also auf Eigenheimen. Es gibt ja auch noch ganz viele andere Solaranlagen, zum Beispiel die großen Solarparks auf den Feldern. Und die werden weiter gefördert. Und das macht auch Sinn, weil die produzieren wahnsinnig viel Strom und sind auch viel günstiger als die kleinen auf den Dächern.
Das heißt, Sie sagen, es wäre gar nicht so schlimm, wenn es weniger Solaranlagen auf deutschen Dächern gäbe?
Es ist schon ein Dilemma. Also es gibt in Deutschland ungefähr 5 Millionen Haushalte, die Solaranlagen auf den Dächern haben. Und viele von denen freuen sich drüber, sind stolz drauf, freuen sich auch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten zu können. Man muss gleichzeitig aber schon auch sagen, diese Anlagen sind wahnsinnig teuer. Also für jede produzierte Kilowattstunde kosten die ungefähr 3-mal so viel wie eine große Anlage auf dem Feld. Und das ist das jetzt, was wir alle zahlen als Steuergeldern und über unsere Stromrechnung. Und jetzt die Bewegung hin zu größeren Anlagen, die weiter gefördert werden sollen, ist aus Sicht des Energiesystems schon auch wünschenswert.
Das müssen Sie noch mal genauer erklären.
Eine große Anlage auf dem Feld kostet ungefähr ein Drittel von dem, was eine kleine Anlage auf dem Dach kostet, auf jede Kilowattstunde gerechnet, die dann an Strom rauskommt. Das liegt einfach daran, dass die kleinen Anlagen große Kosten haben für die Handwerker, die installieren müssen. Und die auf dem Feld, die kann man sozusagen in der Massenproduktion dahinstellen. Und die Idee der Regierung ist ja, dass die Förderung der großen Freiflächenanlagen auf den Feldern weitergeht und nur die der kleinen Dachanlagen gestoppt wird. Und das bedeutet am Ende schon auch, dass es die Chance hat, dass es für alle günstiger wird.
Aber manche sprechen ja bei diesen Photovoltaikanlagen auf den Dächern auch von so einer Art Einstieg in das Thema erneuerbare Energien, Nachhaltigkeit, auch Klimaschutz eventuell. Braucht es diesen Einstieg nicht?
Naja, das ist der große Streitpunkt. Also die Leute haben das gerne. Ich glaube, viele Leute freuen sich. Viele Leute fühlen auch, dass sie selber einen Beitrag leisten können. Das ist irgendwie nah. Man sieht es, man kann es anfassen. Auf der anderen Seite ist es einfach eine Tatsache, dass diese Anlagen sehr teuer sind. Und dass es heute die Gemeinheit zahlt, die Allgemeinheit zahlt. Also dass wir das heute zahlen über die Stromrechnung und die Steuern, die wir zahlen. Und da muss man sich jetzt halt entscheiden als Politik. Will man eher die günstige Lösung oder die teure Lösung, die vielleicht beliebter ist bei den Leuten? Und die aktuelle Regierung scheint sich jetzt entschieden zu haben, den Weg zu gehen, die günstigen Großanlagen weiter zu fördern.
Für die Kleinanlagen gibt es ja auch die Möglichkeit, statt eines Förderstopps wird da empfohlen, etwa vom Bundesverband Neue Energiewirtschaft, eine Direktvermarktung. Jeder verkauft also seinen Strom dann selbst zukünftig. Könnte so die Zukunft aussehen?
Das ist eine gute Lösung. Das ist heute noch nicht so möglich, einfach weil die Anbieter noch nicht da sind. Aber das geht im Prinzip und der Markt wird sich auch entwickeln. Man muss dazu fairerweise sagen, dass man das Geld, was man an der Börse bekommen kann, also das Geld, was man verdienen kann, indem man den Strom am Markt verkauft, ist deutlich weniger, als was bisher der Staat garantiert hat. Das sind die Kostenersparnisse, die sich die Regierung jetzt verspricht. Aber das bedeutet natürlich auch, dass es für die Leute, die jetzt eine Solaranlage noch kaufen, dass es für die weniger attraktiv wird.
In der Koalition wird ja insgesamt um den richtigen Weg bei der Energiewende gestritten. Und da werfen Kritiker der Wirtschaftsministerin Reiche vor, dass sie erneuerbaren Energien zugunsten fossiler benachteiligt. Welcher Weg wäre aus Ihrer wissenschaftlichen Sicht denn da der richtige dann?
Ich glaube, es ist falsch zu sagen, wir sind für Erneuerbare oder gegen Erneuerbare. Aus meiner Sicht sollten wir sagen, wir sollten die günstigen Erneuerbaren fördern und ausbauen und die teuren eher zurückfahren, damit es für alle am Ende günstiger wird. Und bei den Erneuerbaren gibt es Riesenunterschiede auf der Kostenseite. Auf der einen Seite sind kleine Solaranlagen und Biogasanlagen, die sind wahnsinnig teuer. Auf der anderen Seite sind Windparks und große Solarparks, die sind sehr günstig. Meine Empfehlung wäre also, die großen Wind- und Solarparks weiter zu fördern und die Förderung der teuren Technologien auslaufen zu lassen.
Und das würde dann dazu führen, um es nochmal aufzugreifen, dass es dann weniger Solaranlagen auf Dächern gibt. Das würde sich nicht auswirken irgendwie auf unsere Energiewende?
Man kann die ja ersetzen. Also der Plan der Regierung ist ja sogar, wenn ich das richtig verstanden habe, dass wir für den Rückgang, den erwarteten Rückgang bei den kleinen Anlagen, deswegen mehr große Solarparks bauen. Man kann also wunderbar genug oder gleich viel Solarstrom erzeugen, halt aus anderen Anlagen, die auf Feldern stehen statt auf Dächern.
Dann denken Sie, geht also die Reise hin beim Thema Solaranlagen in Deutschland?
Na, wo die Reise hingeht, muss die Regierung entscheiden und das Parlament. Da wage ich keine Prognose. Ich kann nur sagen, aus Sicht des Energiesystems finde ich es durchaus wünschenswert, wenn wir gleich viel grünen Strom, CO2-freien Strom günstiger herstellen können. Und um das zu erreichen, da ist es sinnvoll, den Weg der großen Anlagen zu gehen.
Und das etwas stufenweiser zu machen, ein bisschen abgeschwächter, wäre auch nicht sinnvoll dann?
Na, wir reden ja nur über die Förderung von Neuanlagen. Also wer heute schon eine Anlage hat, wird ja für die nächsten 20 Jahre weiter gefördert. Das will auch niemand anfassen, soweit ich weiß. Das ist, glaube ich, gar nicht, steht gar nicht zur Debatte. Es geht also nur darum, ob jetzt noch mehr neue Aufdach-Solaranlagen gefördert werden. Und ich finde, da kann man schon mal einen Punkt machen. Wir machen das jetzt im Grunde seit 1990. Das ist ja jetzt schon ein langer Zeitraum. Wir haben 5 Millionen Anlagen gebaut. Die Anlagen sind immer noch teuer und es ist ja auch ein bisschen eine Gerechtigkeitsfrage. Also alle zahlen, auch die Mieter mit den kleinen Einkommen, zahlen seit Jahrzehnten die Solaranlagen der Leute mit Eigenheimen, die ja eher mittlere und größere Einkommen haben. Und ich finde das schon vertretbar, dass die Regierung sagt, jetzt machen wir hier mal einen Punkt und leiten eine kleine Trendwende ein.
Herr Hürth, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Alle Räder stehen still. In den meisten deutschen Städten waren weder Busse noch Bahn unterwegs heute. Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr. Mit der Folge, dass sich Millionen von Menschen nach Alternativen umschauen mussten, auf dem Weg zur Arbeit oder zur Schule und wieder zurück. Und auch morgen will die Gewerkschaft Verdi ihren starken Arm nochmal zeigen. Sie hatte zum zweitägigen Warnstreik aufgerufen, um Druck zu machen in den aktuellen Tarifverhandlungen. Dass zumindest bei der Deutschen Bahn bis 2028 kein Streik droht, weil sie sich mit der Lokführergewerkschaft GDL nun geeinigt hat, dürfte dabei wohl nur wenige trösten. Über den ÖPNV-Streiktag heute Philipp Wundersee und Jena Kwon.
Kaffee trinken statt Kilometer abreißen. An normalen Tagen würde Alex Kerner jetzt seinen Bus durch Bonn steuern. Stattdessen Stillstand. 200 Busse ruhen auf dem Betriebshof und er streikt für weniger Wochenstunden und gleichmäßige Arbeitszeiten.
Der Biorhythmus ist sehr wichtig für uns, weil das für die Fahrgästesicherheit, wenn wir gut ausgeschlafen, dann geht es uns besser, wir sind nicht so müde.
Gestern früh. Alex Kerner ist seit 4.30 Uhr wach. Der Familienvater bekommt wie immer erst vor der ersten Fahrt Bus und Route zugeteilt.
Jeden Tag unterschiedliche Linien, unterschiedliche Route.
Und dass sich täglich Dienstbeginn und Buslinien ändern, das sei für alle Busfahrer die größte Belastung.
Es ist natürlich sehr anstrengend. Es wäre für uns lieber, wenn wir am gleichen Tag gleiche Dienst haben, gleiche Uhrzeit.
Volle Depots heute auch in Hamburg. Leere Gleise in Leipzig. Wird gestreikt, wird umgestiegen, wie auch hier in Köln. Die Radwege und Straßen voll mit Pendlern.
Ich habe heute ein Vorstellungsgespräch. Normalerweise fahre ich nicht mit dem Fahrrad zum Vorstellungsgespräch.
Ich fahre jeden Tag zur Arbeit, muss auch umsteigen und ist schon ärgerlich.
Je nachdem, was da auch in den Bahnverkehr passiert und was die alles aushalten müssen, finde ich schon, können die ruhig gut bezahlt werden.
Bereits vor einem Jahr hatten die Gewerkschaften rund 6% mehr Lohn erstreikt. Auch deshalb reagieren die Kommunen als Arbeitgeber jetzt mit Unverständnis.
Wir haben ein Weihnachtsgeld in Höhe von 100%. Wir haben zu den 30 Tagen Urlaub noch bis zu 4 Entlastungstage. Wir haben eine Altersversorgung, die sich sehen lassen kann.
Alex Kerner weiß, dass der Streik vor allem Pendler empfindlich trifft. Aber sein Busfahreralltag werde immer herausfordernder. Nach der Pause wechselt er gestern Vormittag in eine zweite Buslinie. Seine 9-Stunden-Schicht endet nach dem Mittag. 17 Jahre Schichtarbeit, eine große Belastung für ihn und die Familie.
Ich komme nach Hause, meine Frau arbeitet noch, die kommt spät nach Hause. Ich gehe schon schlafen, dann stehe ich auf, die schläft noch und wir sehen uns fast ganze Woche nicht mehr.
Wechselnde Schichten, für viele Bus- und Bahnfahrer deutschlandweit ein Problem. Trotzdem liebt Alex Kerner seinen Job.
Ich kann mich nicht vorstellen, dass ich irgendwo anders bin. Der Beruf ist meins. Trotzdem, wir kämpfen für die besseren Bedingungen.
Alex Kerner will auch morgen hier stehen und weiter streiken.
Die Rezession und die Stagnation der vergangenen Jahre schlagen längst auch bei den Arbeitslosenzahlen zu Buche. Jetzt im Februar bleibt die Zahl über der 3-Millionen-Marke. Und betroffen sind mittlerweile auch Menschen, die bislang eher seltene Arbeitslosigkeit zu fürchten hatten, Akademiker. Waren es vor 4 Jahren noch gut 2% arbeitslose Studierte, ist der Wert zuletzt auf 3,3% gestiegen. Das liegt zwar immer noch unter dem Gesamtdurchschnitt, zeigt aber eine Tendenz. Studieren, um bessere Berufsaussichten zu haben, Das ist eine Gleichung, die bei einigen so nicht mehr aufgeht, wie Tobias Zuttmann zeigt.
Mit aller Kraft gegen die Niederlage stemmen. Ein Gefühl, das Cassandra Ballux nicht nur vom Judo kennt. Derzeit muss sie einige Rückschläge wegstecken. Seit anderthalb Jahren sucht die promovierte Biochemikerin einen Job. Vergebens.
Hier kann ich auch den Kopf mal abschalten. Und ich sage, die Sorgen über die Arbeitslosigkeit am Ende auch vergessen. Und neue Energie auch sammeln.
Neue Energie, die braucht sie immer wieder. Täglich durchforstet sie Jobportale. 122 Bewerbungen sind schon raus und immer gab es Absagen. Die 39-Jährige bewirbt sich nicht nur in ihrer Heimatstadt Jena, sondern deutschlandweit in Industrie und Forschung. Leben muss sie von Bürgergeld.
Jetzt sitzt man halt da und muss sich mit doch recht wenig Geld zufrieden geben. Und man macht ja auch nichts, aber es ist halt sehr knapp dann am Ende. Und das mit der Ausbildung, mit der Promotion, das hätte ich so für mich nicht möglich gedacht.
Meistens bekommt sie automatisierte Absagen. Arbeitslos trotz Hochschulabschluss, so wie Cassandra Ballux, geht es zuletzt immer mehr Akademikern. Viele Firmen könnten sich Neueinstellungen schlicht nicht leisten, so Arbeitsmarktforscher Pascal Hess.
Die Zahl der Akademiker ist weiterhin auf einem sehr hohen Niveau, die Studienabschlüsse. Gleichzeitig brechen aber die offenen Stellen mit bis zu -40% in bestimmten Bereichen weg. Die Fachbereiche, in denen es aktuell sehr schwer ist, einen Job zu finden, sind vor allem die Fachbereiche, die mit der exportorientierten Wirtschaft zusammenhängen. Industrienahe Dienstleistungen, das heißt Betriebswirtschaftslehre, aber auch Mechanik, Mechatronik und alles, was mit der Chemieindustrie zusammenhängt.
Cassandra Ballux weiß, dass sie wahrscheinlich Abstriche machen muss, versucht aber weiter optimistisch zu bleiben.
Dass ich eben weitermache, mich weiter bewerbe und einfach darauf hoffe, dass doch irgendwie ein Unternehmen oder ein Institut dann sieht, dass meine Qualifikationen gut sind und dass sie dann für mich auch den passenden Arbeitsplatz haben. Und deswegen mache ich immer weiter.
Bis dahin kann sich die promovierte Biochemikerin vorstellen, auch als Kellnerin zu jobben.
Unter all den Namen von Mächtigen und Prominenten, die in den Epstein-Files auftauchen, ist dieser sicherlich einer der bekanntesten, Bill Clinton. Zwar war schon vor Veröffentlichung der Gerichtsakten bekannt, dass der ehemalige US-Präsident früher Kontakte zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein hatte, aber in welchem Umfang, das wollten vor allem republikanische Abgeordnete des Repräsentantenhauses nochmal genauer wissen und zwangen mit einer Vorladung erstmals einen ehemaligen US-Präsidenten zu einer Aussage unter Eid vor Kongressabgeordneten. Gestern bereits hatte ihn seine Frau Hillary Clinton, die ehemalige US-Außenministerin, 6 Stunden Rede und Antwort zu Epstein stehen müssen. Sandra Razzo berichtet.
Bill Clinton fährt am Morgen vor dem Theater seines Heimatorts Chappaqua bei New York vor. Seit mehreren Stunden nun schon Befragungen durch einen Ausschuss des Kongresses. Der ehemalige Präsident soll Auskunft geben zu seiner Beziehung zu Jeffrey Epstein. Und diesen Fotos. Clinton mit einer jungen Frau im Arm und im Swimmingpool mit Epsteins Vertrauter Ghislaine Maxwell. Vorab ließ Clinton ein Statement verbreiten. Ich bin selbst in einem Zuhause mit Misshandlungen aufgewachsen und wäre daher nicht mit ihm mitgeflogen, hätte ich auch nur irgendetwas geahnt. Und ich hätte ihn sogar selbst angezeigt und Gerechtigkeit für seine Verbrechen gefordert. Clinton wird kein konkretes Fehlverhalten vorgeworfen, doch die Fotos rücken den ehemaligen US-Präsidenten in ein extrem unvorteilhaftes Licht. Der Ausschussvorsitzende von den Republikanern hat viele Fragen. Jeffrey Epstein war 17 Mal im Weißen Haus, als Bill Clinton Präsident war. Wir wissen, dass Bill Clinton mindestens 27 Mal mit Epsteins Flugzeug mitgeflogen ist. Dazu werden wir ihn befragen. Bereits gestern hatte seine Frau Hillary Clinton ausgesagt. Dieses Foto davon wurde entgegen Absprachen von einer Republikanerin gemacht und einem Journalisten zugespielt. Clinton sagt, sie habe von Epsteins kriminellen Machenschaften nichts gewusst. Sie bezeichnete die Befragung als politisches Theater. Sichtlich genervt stellt sie klar. Ich weiß nicht, wie oft ich wiederholt habe, dass ich Jeffrey Epstein nicht kannte, dass ich nie auf seiner Insel war. Ich war nie in seinem Haus, nie in seinem Büro. Das habe ich mehrfach gesagt. Vor der Vorladung der Clintons hier in Chappaqua hatte es ein langes Hin und Her gegeben. Doch dann stimmten selbst ein paar Demokraten mit den Republikanern für die Vorladung. Wohl auch aus taktischen Gründen, um den Druck zu erhöhen. Ehrlich gesagt haben wir heute den falschen Präsidenten hier. Präsident Trump hat 2,5 Millionen Akten nicht herausgegeben, blockiert die Ermittlungen und will, dass wir aufhören. Aber das wird nicht aufhören. Auch Trumps Beziehung zu Epstein wirft Fragen auf. Doch noch haben im Kongress seine Republikaner die Mehrheit. Das könnte sich bei den Zwischenwahlen im November ändern. Vielleicht auch ein Grund, warum sich Trump heute relativ nachsichtig mit Clinton zeigt. Ich finde das nicht gut, dass man ihn zur Aussage zwingt. Aber ich bin schon viel härter verfolgt worden. Noch laufen die Befragungen im Theater von Chappaqua. Ob am Ende dieses Tages neben viel Aufsehen auch ein echter Erkenntnisgewinn bleibt, ist also noch offen.
Und dazu Gudrun Engel, unsere ARD-Studioleiterin live aus Washington. Gudrun, welche strafrechtlichen Relevanzen haben diese Befragungen denn bislang?
Ja, tatsächlich kann so ein Ausschuss keine juristischen Schritte einleiten und auch niemanden anklagen. Das ist nicht das Ziel. Es gibt einen Abschlussbericht nach so einem Ausschuss und der wird mit Empfehlungen dem Justizministerium überreicht. Das Justizministerium muss dann gucken, was es damit macht, aber Pam Bondi, die Justizministerin, hat schon dankend abgewunken. Was juristisch bei sowas rauskommen kann, ist, alle müssen unter Eid aussagen und wenn sie später einer Lüge überführt werden würden, dann könnte man sie wegen Meineides anklagen. Aber auch das ist dem Ausschussvorsitzenden sehr wichtig. Er sagt immer, es geht hier ja auch gar nicht um eine juristische Aufarbeitung, sondern es geht hier darum, Transparenz zu finden und rauszufinden, wie wirklich dieses ja weltumspannende Netzwerk von Sexualstraftäter Jeffrey Epstein funktioniert hat, wer dabei war, wer Teil war, wer was wusste. Und es ist auch den Ausschussmitgliedern ganz wichtig zu sagen, das ist auch eine Form, endlich Transparenz herzustellen für die vielen Opfer und denen eine Plattform zu geben, weil die in dieser ganzen Schmierengeschichte oft zu kurz kommen.
Wir haben gehört, jetzt wollen viele Demokraten auch Trump vor den Ausschuss zitieren. Wird dieses Ping-Pong-Spiel, wenn man so will, zwischen Demokraten und Republikanern dann noch bis zu den Kongresswahlen im November laufen?
Ja, ganz sicher wird das so sein, denn zum einen hat es ja schon 7 Monate gedauert, bis man überhaupt so weit war, dass man die Clintons vor diesen Ausschuss holen konnte. Bis zu den Kongresswahlen sind es jetzt noch 8 Monate, jetzt soll eben Trump aussagen. Der Handelsminister ist jetzt in den Fokus geraten, Howard Lutnick, auch der soll vielleicht vorgeladen werden. All das kann sich ziehen, all das kann dauern und natürlich haben die Demokraten ein erhöhtes Interesse daran, da auch den Druck aufrecht zu erhalten, weil das ist natürlich etwas, das klebt an Donald Trump, das hat viele Dimensionen, auch Verschwörungsgeschichte und alle wollen wissen, was Trump denn jetzt da tatsächlich wusste und gemacht hat. Das heißt, der Präsident wird dieses Thema, so unangenehm es ihm ist, nicht los und die Demokraten werden dafür sorgen, dass das noch eine Weile so bleibt.
Die Clinton-Anhörung, sicher ein großes Thema in den USA heute, ein anderes, die Konfrontation mit dem Iran. Da scheint sich etwas zu verdichten, was einen möglichen Militärschlag der USA betrifft. Das Auswärtige Amt in Berlin etwa rät jetzt dringend von Reisen nach Israel ab. Auch andere Länder haben ihre Warnungen verschärft. Wie ist da deine Einschätzung?
Ja, wir sehen tatsächlich, dass sich das Ganze verschärft und wir machen das fest an einer Kombination aus 3 Faktoren. Eben zum einen, du hast es gesagt, dass man keine Reisen mehr unternehmen soll. Mehrere Länder haben auch ihre Bürger aufgefordert, den Iran zu verlassen, auch Israel zu verlassen. Das US-Botschaftspersonal in Israel kann die Botschaft verlassen, aber dann noch heute, heißt es. Dazu kommt, dass eben der größte Flugzeugträger der Vereinigten Staaten jetzt vor Israel liegt, wie so eine schwimmende Barriere. Falls es also zu einem Angriff auf den Iran kommt und dann zu einem Gegenschlag, könnte der den parieren und abziehen. Und ja, der Präsident hat heute nochmal gesagt, er war sehr, sehr unzufrieden mit dem Ergebnis der Verhandlungen gestern und er hat zwar noch nicht entschieden, was er denn macht, hat er gesagt, aber es ist auch klar, er möchte den Druck erhöhen und da sehen wir durchaus eine Verschärfung.
Gudrun, vielen Dank für die Informationen nach Washington. Und wir kommen zu politischen Entscheidungen in Deutschland und Europa und dazu jetzt, Jens, weitere Nachrichten des Tages mit dir.
Für Asylsuchende sollen bald strengere Regeln gelten. Schon vor einiger Zeit hatte sich die ganze EU darauf geeinigt. Jetzt setzt die schwarz-rote Koalition die Reform um und hat im Bundestag die nötigen Gesetze beschlossen. Es geht vor allem darum, die Migration in die EU zu begrenzen. Dafür sollen Asylverfahren beschleunigt und schon an den EU-Außengrenzen erledigt werden. Im Juni sollen die Regeln in Kraft treten.
Die Regierung einig, die Debatte hitzig. Deutschland passt sein Asylrecht an das gemeinsame europäische Asylsystem an, kurz GEAS.
Wir bringen Ordnung in die Migrationspolitik. In den vergangenen Monaten auf nationaler Ebene und mit der heutigen Entscheidung bringen wir Ordnung in die europäische Migrationspolitik.
Ziel der Reform: Asylverfahren bereits an der Außengrenze. Ist die Bleibeperspektive gering, soll eine schnellere Abweisung möglich sein. Die Dublin-Regeln bleiben. Heißt, der EU-Staat, der zuerst betreten wird, ist für das Asylverfahren zuständig. Ein Verteilsystem soll sicherstellen, dass alle EU-Staaten Migranten aufnehmen. Aber Deutschland verschärft noch weiter. Das Gesetz sieht vor, die Bundesländer können eigene Asylzentren einrichten für Personen, die bereits in der EU registriert sind. Ähnlich wie hier im brandenburgischen Eisenhüttenstadt. Geplant sind sogenannte Sekundärmigrationszentren, um Asylbewerber von dort aus in andere EU-Länder zurückzuschicken. Es gelten strenge Aufenthaltsbedingungen. Die Kritik?
Sie führen geschlossene Zentren ein, in denen Menschen de facto weggesperrt werden. Die Verfahren wären drastisch verkürzt. Rechtsschutz wird aufgrund der Isolation ohne echten Kontakt nach draußen kaum mehr möglich sein.
Der AfD geht die Umsetzung hingegen nicht weit genug. Sie fordert einen umfassenden Stopp von Zuwanderung. Die schwarz-rote Koalition gibt heute grünes Licht für die Asylreform. Noch müssen auch die Bundesländer darüber abstimmen. Im Juni soll die EU-weite Regel dann in Kraft treten.
Nach 25 Jahren Verhandlungen soll das Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den südamerikanischen Mercosur-Staaten nun in Kraft treten, obwohl der Europäische Gerichtshof es noch prüft. Das kündigte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen an. Argentinien und Uruguay haben es bereits bestätigt. Die EU-Staaten wollen vor allem Autos, Maschinen und Chemieprodukte nach Südamerika ausführen. Die Mercosur-Staaten exportieren Agrarprodukte wie etwa Rinder, aber auch Metalle oder Mineralien. So sollen beide Seiten schon jetzt unter anderem von niedrigeren Zöllen profitieren, noch bevor das Paket von allen unterschrieben ist. Der Grenzkonflikt zwischen Pakistan und Afghanistan ist erneut eskaliert. In der Nacht bombardierte Pakistan mehrere Ziele in Afghanistan. Die Regierung in Islamabad erklärte den Taliban den, wie es wörtlich hieß, offenen Krieg. Sie wirft dem afghanischen Regime vor, Terrorgruppen zu unterstützen, die Anschläge in Pakistan verüben. Es gab schwere Gefechte mit Toten auf beiden Seiten.
Im Alpinskisport gibt es so einige Herausforderungen. Zu den größten gehört ganz sicher auch sie. Die legendäre Kandahar-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen. Dort geht es an diesem Wochenende wieder um Ruhm und Weltcup-Punkte. Der Name der Strecke rührt übrigens von einem britischen Offizier, der im späten 19. Jahrhundert den Ehrentitel Earl of Kandahar bekommen hatte. Und nach dem wiederum ist der Skiclub benannt, der vor fast 100 Jahren das erste Kandahar-Rennen ausgerichtet hat, damals in Österreich. Seit 1954 heißt auch die Abfahrt in Garmisch so, weil sie so anspruchsvoll ist. Aber nicht nur für die Abfahrer, sondern auch für all die vielen notwendigen Helferinnen und Helfer auf und an der Strecke, die sie präparieren. Und was das für eine Herausforderung ist, hat Martin Breitkopf miterlebt, mittendrin auf der Kandahar von Garmisch-Partenkirchen.
Jetzt hat die Piste so ein bisschen aufgemacht. Wir versuchen einfach, die kleinen Häufchen und Unebenheiten zu glätten. Wir rutschen in einer Reihe versetzt.
Sie sorgen für den Feinschliff auf der Rennpiste, die Rutscherinnen vom Skiclub Garmisch. Synchron glätten sie am Trögelhang, einem der steilsten Abschnitte der Kandahar-Abfahrt. Kein Loch, keine Unebenheit darf bleiben. Das wäre lebensgefährlich für die Rennläufer.
Umso ruppiger es ist, umso höher ist schon auch das Risiko, dass ein Ski aufgeht oder dass eben was passiert. Und es ist nicht nur schöner zum Fahren, es ist schon auch weniger gefährlich, wenn es glatt ist.
Und dafür braucht es Eis, aber das Wetter ist zu mild. Später werden sie deshalb noch zu einem Trick greifen. Die Tage zuvor waren bereits eine Herausforderung. Dauerregen, der Schnee aufgeweicht. Niemand darf mit seinen Skiern Spuren in den Schnee ziehen, auch nicht die Helferinnen und Helfer.
Ja, es ist Co-Op-Person schon das Rennen gefährden, wenn es der einer meint, er muss in der Spur runterwedeln und Schwünge ziehen. Dann kann es sein, dass wir das nie wieder kompakt kriegen. Wenn das jetzt heute gefriert und wir dann morgen dann nochmal das rausarbeiten müssen, dann wird das nie wieder hart.
Die ganze Woche ist die Piste bereits für Touristen gesperrt. Jetzt dürfen nicht mal mehr die Helfer arbeiten. Eigentlich gäbe es so viel zu tun. Doch die Rennleitung geht kein Risiko ein. Bei Dauerregen kann mehr Schaden angerichtet werden als Nutzen. Im schlimmsten Fall steht sogar das ganze Rennen auf dem Spiel. Am nächsten Tag hat es aufgeklärt. Über Nacht ist die Piste gefroren. Jetzt sind alle gefordert. Die Zeit drängt. Überall wird gearbeitet. Der Kurs wird gesteckt. Die Verantwortung ist groß. Die Kandahar ist eine der schnellsten Pisten der Welt.
Also die sind da zwischen 100 und 140 km/h. Und wir müssen natürlich einfach schauen, dass die Piste von oben bis unten gleichmäßig präpariert ist. Weil bei den Geschwindigkeiten, da wirken natürlich extreme Kräfte.
Sicherheit steht über allem. Das spürt man hier überall. Weiter unten werden gerade die Kanten der Fangzäune mit Schnee gepolstert. Das Team ist eingespielt. Bewährt hat sich dabei diese Schneerutsche. Eine simple Idee, die den Schnee schnell dorthin bringt, wo er gebraucht wird. Wir treffen auch wieder auf Paulina Nagel. Sie kämpft gerade mit einem dicken Schneebrocken im Plastikschlauch.
Es ist auch einfach doch körperlich anstrengend. Einfach viele schwere Sachen, die über den Hang gefahren werden müssen. Und einfach jeden Tag auf Ski, in Skischuhen, bei jedem Wetter. Ja.
Paulina Nagel und alle anderen machen das ehrenamtlich. Sie opfern ihre Freizeit oder nehmen sogar Urlaub. Und heute wird wirklich jede helfende Hand gebraucht.
Ich glaube, das zeigt hier ganz gut, dass wenn jeder zusammenhält und an einem Strang zieht, dass es super schnell erledigt ist und auf einmal durchrutscht. Aber sobald einer irgendwie aus der Reihe tanzt und nicht mehr parat steht, dann stoppt es und dann müssen wir anhalten.
Ohne die etwa 400 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer wäre der Ski-Weltcup nicht stemmbar.
Das sind einfach Sportgroßveranstaltungen, die zur DNA, sage ich, von Garmisch-Partenkirchen definitiv gehören. Und ganz klar nicht zu unterschätzen ist der touristische Mehrwert, wenn zig Millionen dann diese Weltcuprennen weltweit vom Fernseher sehen und wir die Bilder auch in die Welt raustransportieren.
Die Kandahar gilt als eine der spektakulärsten Abfahrten der Welt. Das Erfolgsrezept für die hohe Geschwindigkeit, trotz milder Temperaturen, Bäckersalz, das sonst Brezen verfeinert.
Wir haben jetzt da Salz, ganz normales, stinknormales Brezensalz. Das bindet einfach extrem die Feuchtigkeit in der Strecke und dadurch wird die Piste sauhart. Da entsteht eine ziemliche Kälte. Dann gefriert es und dann kriegen wir da wirklich eine gute, harte Schicht.
Auf diesem Eispanzer werden am Wochenende die besten Skifahrer der Welt die Kandahar hinunterrasen. Möglich machen das jetzt schon zum 72. Mal die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer.
Tja, da sind wir gespannt auf das Rennwochenende und wie die Wetteraussichten dafür sind, das weiß jetzt Carsten.
Ja, die sind ziemlich fantastisch. Blauer Himmel, Sonnenschein, morgen Vormittag genau zur Abfahrt. Ich glaube, ich bewerbe mich im nächsten Jahr auch als Schneerutscher. So sah es übrigens heute Vormittag während des Trainings aus. Das ist die Rennpiste, hier ist das Starthäuschen. Wenn man sich das genau anschaut, der Schnee sieht optimal aus. Und was noch dazu kommt, auch in dieser Nacht bleibt es dort klar. Und die Temperaturen werden über dem Schnee erneut in den frostigen Bereich sinken. Heute Morgen gab es über dem Schnee zum Beispiel -4 Grad. Also ich drücke die Daumen und denke, es wird auf jeden Fall ziemlich gut werden. Ansonsten blauer Himmel, Sonnenschein heute fast überall in Deutschland. Wir sehen aber auch, dann gehe ich mal zur anderen Seite, dicke Wolken über der Nordsee und westlich von uns. Und die sind im Laufe des Tages näher gekommen. Und dadurch gab es vor allem im Nordwesten unseres Landes heute schon dickere Wolken und nicht nur dickere Wolken. Das letzte Bild ist um 15.30 Uhr von heute Nachmittag. Wir schalten jetzt mal um auf die Regenradarbilder. Genau, Regen. Regen fiel nämlich auch schon heute Nachmittag im Nordwesten. Und dieser Regen hat sich heute im Verlaufe der Abendstunden weiter Richtung Ostseeküste vorangearbeitet und hat auch insgesamt den gesamten Westen Deutschlands erreicht. Dieser Regen und die ganzen Wolken sind übrigens auch der Grund dafür, dass das Wochenende nicht ganz so sonnig weitergeht, auch nicht ganz so warm. Es wird vorübergehend etwas kühler, wie wir hier am Trend von Kiel sehen können. Vor allem der Sonntag deutlich kälter. Aber in der nächsten Woche kommt zum einen der Sonnenschein zurück und zum anderen auch die frühlingshaften Temperaturen werden weiter Bestand haben. Also heute Nacht sehen wir diese vielen Wolken. Die Regenwolken der Nacht ziehen dann morgen früh langsam zur Ostsee raus. Dann ist es vorübergehend trocken. Übrigens in der Osthälfte noch einmal viel Sonnenschein, auch am Alpenrand, vor allem am Vormittag. Tagsüber ziehen die Wolken langsam auch in den Osten. Und es kommen noch ein paar Regenschauer im Nordwesten und im Südwesten hinterher. Die Temperaturen heute Nacht minus 1 Grad in Garmisch, minus 2 Grad im Bayerischen Wald, unter den Regenwolken 10 bis 12 Grad. Morgen im Osten in Sachsen in der Lausitz nochmals bis zu 20 Grad, im Westen nur 12 bis 15 Grad. Mit 12 bis 15 Grad geht es auch am Sonntag weiter, noch etwas Regen im Süden und ab Montag wieder mehr Sonnenschein und schon wieder Temperaturen bis zu rund 18 Grad.
Das sind doch mal Aussichten, Carsten. Vielen Dank dafür. Und das war's von uns an diesem Freitagabend. Hier im Ersten geht's jetzt weiter mit unserer Krimireihe Morden im Norden.
Und danach in der Sportschau die Zusammenfassung der Freitagsspiele der ersten und zweiten Bundesliga.
Morgen begrüßt Sie dann Julian Jarecka-Senn hier zu neuen Tagesthemen. Wir wünschen noch einen schönen Abend.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.